Wir haben kurz vor Silvester und in meinem Kopf rattert es schon, weil ich bin ein Mensch, der sich gern gute Vorsätze fürs neue Jahr macht. Mein Projekt 2015 war, ich wollte mein Smartphone, wenn ich zu Hause bin, nur noch in der Küche benutzen und nicht mehr am Tisch oder im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer oder im Badezimmer oder so. Ihr könnt ja mal die Steffi fragen, wie gut das funktioniert hat. Ich überlege, ob das auch mein Projekt 2016 wird. Vielleicht bist du auch jemand, der sich gern gute Vorsätze macht. Vielleicht sagst du dir jedes Mal regelmäßig, und ich konnte das gestern beobachten, wenn man gestern mit offenen Augen durch Darmstadt gegangen ist, ich habe noch nie so viele Jogger gesehen, ja, wie an diesem Tag. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie nach den Weihnachtsfeiertagen nehmen sich ganz viele Leute vor, ein bisschen abzuspecken. Ja. Und es kann sein, dass du dir das auch vorgenommen hast fürs neue Jahr oder einfach mehr Sport zu machen. Vielleicht sagst du auch, ich möchte es gern beruflich ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ich habe mal jemanden in der Gemeinde hier getroffen, der das gesagt hat. Er möchte gern ein bisschen entschleunigen. Vielleicht sagst du dir auch, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und ich glaube, es gibt mindestens drei Gruppen von Menschen, ja, was diese guten Vorsätze angeht. Die eine Gruppe ist, die packen das, ja, und die schreiben danach Bücher drüber, wie man das schaffen kann. Die zweite Gruppe, und zu der gehöre ich, man scheitert in der Regel an diesen guten Vorsätzen, aber man macht trotzdem nächstes Jahr weiter. Man nimmt sich wieder was Neues vor, was man schaffen kann. Und das Dritte, Renate, ich muss dich jetzt outen, du hast mir das in der Vorbereitung gesagt, du machst dir schon lange keine guten Vorsätze mehr fürs neue Jahr. Ne? Ja. Finde ich sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Ist ein bisschen entspannter dann das Leben. Ne? Ja. Mal überlegen. Aber egal, zu welcher von diesen drei Gruppen man gehört, egal, ob man das regelmäßig schafft, egal, ob man regelmäßig scheitert oder ob man es bleiben lässt mit den guten Vorsätzen. Wir haben das schon selber erlebt. Krasse Veränderungen im Lebensstil sind schwierig. Es ist schwierig, wenn man mal so ein bisschen eingefahren ist in seinem System, eine Veränderung hinzubekommen, in seinem Charakter, in seinem Verhalten. Und trotzdem begegnen uns immer wieder Menschen, die das hinkriegen. Ja, es gibt immer wieder Menschen, wo man denkt, und jetzt nichts gegen Charakter und Alter, aber man denkt so, meine Güte, in dem Alter, bei dem Charakter, dass der oder die das noch hinkriegt, so eine 180-Grad-Wendung zu schaffen, finde ich beeindruckend. Und das hat verschiedene Gründe. Ja? Manchmal greift Gott auf übernatürliche Art und Weise in ein Leben ein und ein Leben ändert sich um 180 Grad und läuft in eine ganz andere Richtung. Manchmal ändern sich auch Lebensumstände so radikal, dass diesem Menschen nichts anderes übrig bleibt, als sich zu ändern. Aber egal, was es ist, was der genaue Grund ist, der Kontext spielt eine überragende Rolle für Veränderung. Nehmen wir mal an, du entwickelst diesen Wunsch, dich zu verändern. Ja, du hast den Wunsch vielleicht, den guten Vorsatz fürs neue Jahr, ich möchte mich gesünder ernähren. Ja, einfach ein Beispiel. Dann kommt es ziemlich stark auf den Kontext an, ob dieser Wunsch, ob dieses Vorhaben in Erfüllung geht. Jetzt nehmen wir mal an, dein Kontext ist folgender. Du bist ein sportlicher junger Mann mit dem Namen Björn B. Punkt, ja? Du hast Power, deine Arterien sind noch frei. Ja? Das ist erstmal dann so vielleicht nicht der allergrößte Anreiz, dich gesünder zu ernähren, weil du weißt, es läuft auch so. Ja, Björn, wenn wir jetzt deinen Bizeps sehen würden, würden wir sagen, ja, es klappt auch ohne die gesunde Ernährung. Ja. Und dann, wie ist das mit der Unterstützung? Gibt es Leute, die den Björn supporten? Ja, da wohnt er jetzt gerade mit zwei jungen Männern zusammen. Ich weiß nicht, ob die dich jetzt unterstützen, aber wahrscheinlich hast du eher keine Unterstützung bei dem Thema gesunde Ernährung, oder? Du bist der, glaube ich, der bei euch am gesündesten kocht noch in der WG, ne? Ja. Es kommt auf den Kontext an. Die Wahrscheinlichkeit, dass, nehmen wir an, Björn würde sich dieses Vorhaben setzen, dass dieser Wunsch nach Veränderung irgendwie Realität wird, ist nicht so hoch. Was passiert, wenn sich der Kontext verändert? Nehmen wir an, fiktives Beispiel, es ist nicht der Björn. Wir gehen mal 40 Jahre im Alter nach oben. Und der Arzt stellt bei dir, und ich muss das hier ablesen, Arteriosklerose fest. Ja, das ist im Volksmund auch Arterienverkalkung. Und er sagt dir ziemlich eindrücklich, wenn Sie nicht aufhören, sich anders zu ernähren und nicht anfangen, sich regelmäßig zu bewegen, dann haben Sie in wenigen Jahren ein ziemlich großes Problem. Vielleicht ist Ihr Problem auch für immer erledigt dann. Ja? Der Kontext ändert sich rapide. Und du bekommst massive Unterstützung von deinem Ehepartner und deinem Arzt. Was glaubt ihr? Wie stehen die Chancen, dass dieser Wunsch nach Veränderung Realität wird? Dass diese Veränderung Realität wird? Wie stehen die Chancen, dass sich diese Person im kommenden Jahr gesünder ernähren wird? Ich glaube, die Chancen stehen wesentlich besser. Und das hat nichts mit Björn selbst zu tun, das hat nichts mit seinem Willen zu tun, sondern es hat ganz viel damit zu tun, mit welchem Kontext dieser Veränderungswunsch umgeben ist. Und wir gucken uns heute einen Psalm an. Denn es ist ein spannender Wunsch nach Veränderung, der in diesem Psalm zum Ausdruck kommt. Da wünscht sich nämlich derjenige, der diesen Psalm geschrieben hat. Und ganz, ganz viele, die diesen Psalm beten, ein Herz voller Weisheit. Es wird dieser Wunsch ausgedrückt, oh, lass mich bitte weise werden, damit ich bewusster leben kann. Und ich glaube, egal ob wir Menschen sind, die sich vornehmen, die sich gute Vorsätze für ein neues Jahr machen, ich glaube, kein Mensch nimmt sich vor, dass er gern im nächsten Jahr mehr Zeit verschwenden würde. Ja, ich glaube, diesen Wunsch haben wir alle, dass wir irgendwie sagen, ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen. Und das Spannende an diesem Psalm ist Folgendes. Ich glaube, dass er uns die Realität, in der wir leben, ziemlich gut vor Augen malt. Er macht uns ziemlich deutlich, wie die Situation ist. Und das Coole ist, dass dieser Psalm nach jemandem ruft. Er ruft nach jemandem, der sich wie niemand anderem bewusst war, dass sein Leben endlich ist. Und der uns, damit wir das leben können, damit wir das bekommen können, ein Herz voll Weisheit, seinen Geist auf dieser Erde zurückgelassen hat, damit wir weise leben können. Lasst uns mal gemeinsam diesen Psalm 90 anschauen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es auf. Psalm 90, ansonsten könnt ihr das auch oben an der Wand sehen. Und der erste Gedanke, den ich so über die ersten Verse gesetzt habe, ist, nimm die Realität in den Blick. Oder ich habe auch gemerkt, dass mein Lieblingszitat total gut dazu passt. Ja, ich habe ein Lieblingszitat, das hing lange Zeit an meiner Bürotür, mittlerweile hängt das bei mir im Flur. Das ist von Jim Henson. Jim Henson ist der Erfinder der Muppet Show. Ja, viele von seinen Figuren kennt ihr auch aus der Sesamstraße. Der war ein ziemlich verrückter Typ, ziemlich skurril, kein Vorbild in vielen Bereichen, aber er hat einen extrem schlauen Satz gesagt. Und der steht so ein bisschen über den ersten Versen dieses Psalms. Jim Henson hat nämlich einmal gesagt, ich habe im Laufe meines Lebens zwei Dinge erkannt. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und das steht hier für mich über diesen ersten Gedanken dieses Psalms. Da steht nämlich drin, Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Psalm, wir sehen das an der Überschrift, der wird Mose zugeschrieben. Ja, und Mose blickte dieser Realität ins Auge. Es gibt einen Gott, der mein Volk Israel liebt. Und für den war unser Volk wichtig. Und er war eine Zuflucht für uns, von Zeit zu Zeit, über alle Generationen. Und Mose sagt, das ist auch Teil unserer Realität. Ja, es gibt einen Gott, der ewig ist und wir sind es nicht. Ja, so ist zumindest mal die Perspektive des Mose. Und er macht weiter und über die Weihnachtstage werden manche Filme immer wiederholt. Und dieser nächste Satz, der jetzt von Mose kommt, der klingt so ein bisschen wie aus Herr der Ringe. Ja? Seid mir nicht böse, er ist nicht aus Herr der Ringe, aber er hört sich ein bisschen so an. Ja? Zwar sagt Mose, die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst, kehrt zu Staub zurück, ihr Menschenkinder. Ja? Das hört sich, es ist nicht aus Gandalf, ist nicht von Gandalf, es ist nicht aus Herr der Ringe, aber es hört sich so ein bisschen so an. Kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. 1000 Jahre sind für uns eine lange Zeit. Jemand Geschichte, Leistungskurs gehabt? Oder Geschichte? Ja, Björn? Christian? Sehr gut. Vor 1000 Jahren waren wir hier in Europa im Mittelalter. Könnt ihr euch noch an so ein paar Ereignisse, Namen erinnern, die so vor ungefähr 1000 Jahren liefen? Ich musste selber nachgucken, ich hatte auch Geschichte, Leistungskurs, aber ich wusste es auch nicht mehr. Ja, die Ottomanen, genau, super. Ja, Otto der Erste, das Westfrankenreich, die Normannen oder Wilhelm der Eroberer. Ja, ungefähr vor 1000 Jahren hier in Europa passiert. Das war vor 1000 Jahren los. Kommt uns ziemlich weit hervor. Und Mose macht noch so ein paar Vergleiche, wie diese 1000 Jahre in Gottes Augen aussehen. Er will nicht, dass wir jetzt hier so eine Maßtabelle machen und ausrechnen, wie genau sieht das aus, aber ich habe mir den Spaß mal erlaubt oder ich habe es versucht. Ja. Ich habe euch mal ein 20 Meter langes Seil mitgebracht. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist eigentlich eine Nicht-Illustration, weil ich an dieser Illustration gescheitert bin. Ja. Es ist ziemlich lang, ihr seht das. Und ich hatte so gedacht, wenn man jetzt sagt, das hier sind 1000 Jahre, dann habe ich mal so überlegt, kann ich vielleicht ausrechnen, wie dann ein Jahr aussieht, so in der Länge. Und ich habe also meine Dreisatzfähigkeiten zusammengerechnet und kam so ungefähr auf 1,4 Zentimeter. Ja. Und das habe ich noch hinbekommen in der Vorbereitung, so 1,4 Zentimeter ungefähr abzuschneiden. Ja. Seht ihr da hinten überhaupt nicht mehr. Ist auch Teil der Illustration. Und dann habe ich so überlegt, kriege ich das auch irgendwie hin, dieses Verhältnis beizubehalten und mal auszurechnen, wie für Gott dann, also wenn für ihn 1000 Jahre das sind, wie für ihn 70 Jahre aussehen, so unser Leben. Muss ehrlich sagen, daran bin ich gescheitert. Ja? Das ist die erste Nicht-Illustration, die ich in einer Predigt präsentiere. Ich würde es nicht schaffen. Ich würde es höchstens mit dem Mikroskop hinkriegen, diese 0,08 oder 0,056 Millimeter irgendwie hinzukriegen. Okay? Aber so ähnlich ist das Verhältnis. Ja? Und dann macht er sogar noch weiter. Es wird nicht unbedingt motivierender. Wir haben das, erinnert mich ein bisschen an die Kerzen, die so schnell runtergebrannt sind, was jetzt passiert. Vers 5. Du reißt die Menschen aus dem Leben. Sie entschlafen. Sie sind so vergänglich wie frisch emporgewachsenes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend welkt und verdorrt. Ja, wir vergehen durch dein Grimm. Wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. Du führst dir unsere Vergehen vor Augen. Selbst unsere verborgenen Sünden kommen vor dir ans Licht. Ach, alle unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Unser Leben dauert 70 Jahre. Und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Mir ist klar, dass das ein bisschen bedrückend klingt. Ja? Und es kann so wirken, je nachdem, in welcher Stimmung man diese Verse so liest, dass unser Leben irgendwie ziemlich bedeutungslos erscheint. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Mose hier sagen möchte. Er möchte nicht sagen, dass dein Leben oder dass mein Leben, dass unser Leben nichts wert ist. Dass es nur wie Gras ist, dass er morgen aufsprießt und am Abend schon wieder verdorrt ist. Ich glaube, wir können zwei Dinge hieraus lernen. Das gehört zu diesem Kontext, zu dieser Überschrift mit dazu. Ja, ich habe zwei Dinge in meinem Leben erkannt. Es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Das Erste, was wir lernen können, die Welt dreht sich nicht allein um mich oder um dich. Mose möchte nicht sagen, dass unser Leben nichts wert ist, weil es so kurz ist. Aber er möchte sagen, wenn du etwas Bedeutsames erreichen möchtest, wenn du Bedeutung bekommen möchtest, wenn du etwas Bedeutendes hinterlassen möchtest, dann muss es in den Kontext eingebettet sein dieser Realität. Dann muss es mit diesem ewigen Gott zu tun haben. Und dann musst du merken, dass dieser Gott das Zentrum des Universums ist und nicht du. Dann muss es mit dem Kontext zu tun haben, dass es einen Gott gibt, der ewig ist und der euch geschaffen hat. Und dann muss das, was du tust, mit diesem Gott in Verbindung stehen. Weil ein Leben, das sich nur um sich selbst dreht, wird vergehen. Wir sehen das so bei manchen von den großen Männern und Frauen der Geschichte. Es gibt manche von denen, die ihr gesamtes Leben dem Thema gewidmet haben, dass sie selber Ruhm bekommen. Ja? Die haben sich ihr gesamtes Leben nur um sich selbst gedreht und die haben versucht, ganze Nationen, ganze Kontinente dazu bewegen, dass sie sich um sich selber drehen. Und wir lernen aus der Geschichte, dass die Geschichte niemals positiv über diese Menschen spricht. Wir können das auch gerne eine Ebene weiter runterholen. Für ein Kleinkind oder für Kinder ist das völlig normal, dass es den Eindruck hat, dass sich die ganze Welt um sich drehen soll. Und mit der Zeit, das gehört so zum Erwachsenwerden dazu, da lernt man irgendwann, es ist nicht so. Ja. Das Problem ist nur, das lernt leider nicht jeder. Ja. Und es gibt Menschen, die empfinden wir auch noch als Erwachsene oder als Teenager oder in irgendeiner Phase dieses Lebens immer noch als anstrengend. Und das sind meistens Menschen, die immer noch den Eindruck haben, dass sich die ganze Welt um sie drehen sollte. Ja, vielleicht hast du mal mit so jemandem zusammen gewohnt, vielleicht hast du mal für so jemanden gearbeitet oder dein Nachbar war mal so eine Person. Ja. Das ist ziemlich anstrengend. Aber was Mose hier sagt, wenn du ein Leben mit Bedeutung leben möchtest, dann muss es eingebettet sein in diesen Kontext. Ja? Du musst erkennen, dass es einen ewigen Gott gibt, der der Schöpfer ist und dass der viel größer ist und dass der das Zentrum des Universums ist und nicht du. Und das Zweite, was wir noch aus diesen Versen lernen können, Gott interessiert sich für dein Leben. Gott interessiert sich für dein Leben. Es hört sich erstmal nicht so leicht an, weil hier ganz viel von Gottes Zorn steht. Es steht etwas von seinem Grimm, von unseren Sünden. Und es steht sogar drin, dass Gott, zumindest in den Augen des Mose, mit den Sünden, die um Mose herum passieren, irgendwie ein Problem hat. Wir können nur spekulieren, auf welche Lebenswelt, auf welche Situation in seiner Lebenswelt Mose hier direkt Bezug nimmt. Und wir sollten uns hüten, da direkte Parallelen auf unser Leben zu ziehen. Aber eins wird ganz deutlich, und das ist etwas Positives, auch wenn das hier auf den ersten Blick nicht immer zu erkennen ist. Obwohl unser Leben in Gottes Augen eigentlich so kurz ist, interessiert sich Gott für das, was wir tun. Es scheint ihm nicht egal zu sein. Obwohl unser Leben wahrscheinlich im Vergleich zu diesem Seil hier für Gott von der Länge her wie ein Sandkorn erscheint, ist Gott das, was auf dieser Erde passiert, das, wie wir uns verhalten, das, wie wir unser Leben leben, nicht egal. Und das ist etwas Positives. Das ist unsere Situation. Es gibt einen ewigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir sind nicht dieser Gott. Aber dieser Gott interessiert sich für uns. Das ist unsere Situation. Das ist die Realität, der wir ins Auge blicken. Ja, das ist unser Kontext, in dem wir leben. Es gibt einen Gott, der ewig ist. Und dieser Gott, obwohl er so viel größer ist als wir selber, interessiert sich für uns. Und der zweite Gedanke steht in den Versen 11 und 12. Ich habe den mal unterschrieben mit Gott, bitte hilf uns. Und es kommt etwas, das viel besser ist als ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ist viel besser, als sich irgendwie vorzunehmen oder sich anzumelden im Fitnessstudio. Weil beim Fitnessstudio, da schiebt dich meistens keiner hin. Höchstens noch das schlechte Gewissen, ja, dass du sagst, ich habe eigentlich dafür bezahlt, jetzt muss ich auch hingehen. Aber das, was hier kommt, ist viel besser als ein guter Vorsatz. Denn es ist eine Bitte an das mächtigste Wesen des Universums, an den Schöpfer des Universums, dass er uns hilft. Denn da steht in Vers 11, wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Hört sich wieder etwas gewöhnungsbedürftig an und ist auch nicht so leicht zu verstehen. Aber, wenn man das jetzt nochmal so liest, wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Implikation, die Mose hier hat, keiner erkennt es. Wer begreift wirklich, welche Ehrfurcht dir gebührt? Implikation, keiner begreift es. Mose sagt hier im übertragenen Sinne, Gott, wenn wir wirklich verstehen würden, wenn wir wirklich kapieren würden, wie groß du bist, dann würden wir diese 70 oder vielleicht 80 Jahre unseres Lebens anders leben. Wenn wir das nur verstehen würden, wie groß du bist im Vergleich zu dem, was wir groß finden, was wir lang finden. Wenn wir nur verstehen, wenn wir einen Blick in die Ewigkeit werfen könnten zu dir, dann würden wir diese 70, 80 Jahre, die wir auf dieser Erde verbringen können, anders leben und anders präsentieren. Und dann kommt das, was viel besser ist als ein guter Vorsatz. Denn dann kommt die Bitte an das mächtigste Wesen dieses Universums. Lehre uns bedenken, steht in Vers 12. Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ich empfinde es manchmal als schwierig, darüber nachzudenken. Gleichzeitig ist diese Bitte genial. Weil ich merke immer wieder, wie schwer es mir fällt, über dieses Ende nachzudenken. Und dann finde ich es total gut, dass Mose mir nicht sagt, Till, jetzt denk intensiver über dein Ende nach, sondern ich darf Gott bitten, dass er mir hilft, daran zu denken. Weil er wird mir helfen, dass ich nicht schon mit 32 in der Midlife-Crisis lande. Ja? Und dass nicht alle den Eindruck kriegen, sie müssten ständig für mich beten, weil ich jetzt noch mehr neurotische Lösungen für mein Leben hätte. Ja? Gleichzeitig führt das dazu, wenn Gott mir das klar macht und Gott mir hilft, daran zu denken, wie wenig Lebenstage mir noch bleiben, dass ich ein Herz voller Weisheit bekomme. Was bedeutet es, in diesem Bewusstsein zu leben? Was bedeutet es, in diesem Bewusstsein zu leben, dass meine Lebenstage begrenzt sind? Hat jemand von euch in den letzten Wochen und Monaten mal eine Braut begleitet oder erlebt, so in seinem Umfeld? Ich will damit nicht sagen, dass mit der Ehe das Leben aufhört, sondern das ist ganz spannend, wenn man mal eine Braut begleitet, die so noch 47 Tage hat, bis sie heiratet. Ne? Die weiß ganz genau, wie lange das dauert. Und die lebt deswegen extrem fokussiert, ne? Weil sie sagt, ja, noch 47 Tage, dann werde ich heiraten. Und die plant, die richtet ihr Leben darauf aus. Wenn wir so einen Tag haben mit einem Datum, ja, und wir wissen, es bleibt noch so und so viel Zeit, dann planen wir die Dinge, die wir tun müssen und richten alles auf diesen einen Tag aus. Ich habe vor ein paar Jahren mal das Buch von Lothar Seiwert gelesen. Lothar Seiwert ist Professor für Volkswirtschaftslehre, ist aber eigentlich so der Zeitmanagement-Papst in Deutschland. Vielleicht können wir das mal kurz, diese Übung da auf der nächsten Folie sehen. Und er hat ein Buch geschrieben, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Und auf Seite 100, kurz bevor man anfängt, ein bisschen intensiver darüber nachzudenken, was man in seinem Leben erreichen möchte, hat er eine etwas makabre Übung. Und die nennt er die Grabsteinrede. Ich weiß nicht, ob jemand dieses Buch kennt oder das schon mal gemacht hat. Aber er sagt, es ist gut, sich vom Ende her vorzustellen, was man mal werden möchte oder wie man mal werden möchte. Und er schlägt dann vor, schreib doch mal, kurz bevor du anfängst, hier dein Leitbild zu erstellen, schreib doch mal auf, was die Menschen am Ende deines Lebens über dich sagen sollen. Ja? Und wenn du willst, schreib sogar auf oder überleg dir, wer diese Rede halten soll. Wozu dient das? Es dient nicht dazu, und das war ganz sicher nicht die Absicht von Mose und ganz sicher nicht die Absicht von Lothar Seiwert, dass man danach durch die Gegend läuft und sagt, oh Mann, ich werde sterben. Ich bin eigentlich nur wie Gras, das morgens sprießt und abends schon verdorrt ist. Mein Leben ist nichts wert. Es überdauert ja nichts. Das war nicht ihre Absicht, sondern es dient dazu, zu überlegen, was wirklich wichtig ist. Und es dient dazu, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Ich habe von einem Mann gehört, der sich an seinem 50. Geburtstag ausgerechnet hat, dass ihm bis zu seinem 75. Geburtstag noch 1300 Samstage bleiben. Und er hat sich dann 1300 Murmeln gekauft, hat die alle in ein Glas gefüllt und jeden Samstag, den er erreicht hat, hat er eine von diesen Murmeln genommen und die weggeschmissen. Weil er sich daran erinnern wollte, dass diese Lebenstage vergehen. Und das hat er nicht getan, damit er jeden Samstag schlecht drauf ist. Sondern er hat das gemacht, weil er sich gesagt hat, hey, es gibt eine Zeit, in der muss ich arbeiten. Es gibt eine Zeit, in der habe ich bestimmte Pflichten zu erledigen. Das wird mir auch nicht genommen werden. Aber diese Samstage, die habe ich zum Beispiel oft zur freien Verfügung. Und das möchte ich weise leben. Und ich fand das total cool. Ich fand das total praktisch. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Warum sollte man das tun? Warum sollte man Gott darum bitten? Damit wir weise Entscheidungen treffen. Man bittet Gott damit und sagt, Gott, bitte zeig mir, was ich in meiner begrenzten Zeit mit dieser Zeit hier auf der Erde anfangen soll. Gott, bitte lehre mich daran zu denken, dass meine Tage begrenzt sind, denn ich verdränge das so leicht. Und das Dritte, was Mose hier macht, er bittet dann für sein Volk, für die Menschen um ihn herum um Hilfe. Ab Vers 13 schreibt er dann, Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten. Gib uns nun gute Jahre. Lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben. Über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit wieder sichtbar werden. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Ja, fördere unsere Hände Arbeit. Das ist das, was zum zweiten Teil von diesem Kontext mit dazugehört. Das eine ist die Situation, in der wir leben. Dann haben wir diese Bitte um Veränderung. Und dann haben wir die Unterstützung, die uns zuteil wird. Mose hatte gute Gründe, dieses Gebet mit Zuversicht zu beten, weil er seinen Gott als einen gnädigen und gütigen Gott kennengelernt hat. Aber ich glaube, wir haben noch viel mehr Grund, so ein Gebet mit Zuversicht zu beten. Wir haben noch viel mehr Grund, darauf zu hoffen, dass Gott dieses Gebet um Weisheit, um ein weises Herz erfüllen wird. Ich habe nämlich den Eindruck, dass dieser Psalm nach Jesus ruft. Weil ich glaube, dass es vor und nach Jesus niemals wieder jemanden gegeben hat, der sich seines eigenen Todes bewusster war und der absichtsvoller gelebt hat als er. Der nicht verzweifelt ist an der Realität seiner eigenen irdischen Endlichkeit. Und der so fokussiert gelebt hat auf seinen Auftrag, wie es kein zweiter auf dieser Erde jemals geschafft hat. Und das Coole ist, dass wir mit der Perspektive von Weihnachten auf diesen Psalm gucken können. Und Weihnachten verändert das nochmal. Weihnachten verändert unseren Blick auf die Realität. Weil es nicht nur der überaus große Gott ist, der diese Welt geschaffen hat und wir kleinen Menschen, sondern Weihnachten zeigt ein für alle Mal, dass dieser Schöpfer des Himmels und des Universums, der Schöpfer der Tausenden und Abertausenden von Galaxien, sich für dieses kleine Leben interessiert. Und dass er selbst so ein kleines Leben geworden ist, weil er mit uns in Verbindung leben möchte. An Weihnachten wird ein für alle Mal deutlich, dass sich Gott für unser Leben interessiert. Und Weihnachten und Ostern machen ein für alle Mal deutlich, dass unser Leben eben nicht nur so ein endlicher Faden ist. Sondern Jesus sagt das. Wer an mich glaubt, dem gebe ich ewiges Leben. Und deswegen muss uns auch dieses Bewusstsein unserer eigenen Endlichkeit hier auf Erden nicht in völlige Verzweiflung stürzen. Weil wir zuversichtlich sein dürfen, dass auf uns eine Ewigkeit im Himmel bei Jesus wartet. Weihnachten verändert unseren Blick auf die Realität, weil sie uns zeigt, dass es einen ewigen Gott gibt, der sich für unser Leben interessiert. Und es verändert unseren Blick auf die Realität, weil wir lernen können, dass dieses Leben hier nicht alles ist und dass auf uns eine herrliche Zukunft wartet. Das Zweite, Weihnachten erhöht nochmal unsere Chancen darauf, dass Gott dieses Gebet erhören wird, um Weisheit, um ein weises Herz. Weihnachten erhöht unsere Chancen drastisch. Weihnachten macht klar, Gott interessiert sich für unser Leben. Ihm ist nicht egal, wie wir dieses Leben verbringen. Und es macht uns klar, Jesus ist auf diese Erde gekommen, er hat hier gelebt, er ist gestorben und auferstanden und jetzt sitzt er zu Rechten des Vaters und hört unsere Gebete. Ja? Und Paulus schreibt im Römerbrief Folgendes, in Römer 8, Verse 31 bis 34. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann nicht zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden, er sitzt zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Jesus tritt für uns ein. Jesus tritt für unsere Gebete ein. Er tritt für unsere Rechtfertigung ein. Weihnachten erhöht die Chancen drastisch, dass Gott unser Gebet erhört. Wir können mit einer ganz großen Zuversicht bitten, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns noch bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Und das Dritte, Weihnachten verändert auch die Unterstützung, die wir bekommen. Ich gebe das zu, Weihnachten war eher eine Anzahlung auf die Unterstützung, die wir bekommen. Aber Jesus kündigt das irgendwann nach Weihnachten an. Ja? Mit Jesus, der in diese Welt kam, wurde ein Prozess in Gang gesetzt, in der Gottes Präsenz auf dieser Erde sich noch einmal drastisch verändert hat. Gottes Präsenz ist noch einmal drastisch intensiviert worden. Und Jesus hat gesagt, wenn ich irgendwann diese Erde verlasse, dann lasse ich meinen Geist bei euch. Und wenn du Gottes Kind bist, sagt Jesus, dann wird mein Geist in dir leben. Und er wird dir Kraft geben, ein Leben mit Weisheit zu leben. Er erinnert dich daran, was Jesus für dich getan hat. Er gibt dir Kraft, um deine Zeitweise zu gestalten. Er gibt dir Kraft, um weise zu leben und ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Was machen wir jetzt damit? Ich habe zwei Ideen, eine für alle 15- bis 40-Jährigen und eine für alle, die älter sind. Ja? Vielleicht sehen wir einmal kurz das nächste Bild. Genau. Das ist eine Raufasertapete an einer Zimmerdecke. Und da hat Felix Pachnicke vor einigen Jahren drauf geschrieben, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, weil ich das mal in einer Predigt gesagt habe, habe gesagt, schreibt euch doch diesen ersten Vers aus Psalm 23 auf eure Zimmerdecke, wenn eure Eltern das erlauben. Claudia, ich weiß nicht, ob er dich gefragt hat. Ah ja, gut. Und ich habe gedacht, wir werden das, wenn du diesen Vers 12 noch dazu schreibst, ja? Wenn da also nicht nur steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, so der erste Gedanke des Tages. Und der zweite, lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage wir haben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Das ist irgendwie cool, oder? So durch den Tag zu gehen, zu wissen, der gute Hirte ist bei mir und er macht mich weise. Ich bitte ihn darum, dass er mich weise macht, mein Leben weise zu gestalten. Also das wäre noch eine Anwendung für alle, ja? Vielleicht kann das ein Vers sein, den du auf dein Smartphone schreibst oder dir in den Flur hängst, an den Spiegel schreibst, keine Ahnung. Vielleicht sogar in Verbindung mit Psalm 23, Vers 1. Jetzt kommt das, was ich dachte, ist für alle 15- bis 40-Jährigen vielleicht spannend. Für uns ist es ja manchmal, ich sag mal, wenn das Leben menschlich gesehen normal verläuft, gar nicht so einfach, an das eigene Ende zu denken. Und das liegt unter anderem daran, dass wir, bis wir ungefähr 40 sind, immer noch sagen können, naja, ich bin jetzt 20, ich werde wahrscheinlich noch dreimal das leben können, was ich bisher hinter mir habe. Und dann sagt man sich, ach naja, brauche ich nicht so viel dran denken. Ich habe gestern ein bisschen was über das Thema Midlife Crisis gelesen und ein Grund, warum die irgendwann kommt, ist wohl der Grund, wenn man diese 40 überschritten hat, merkt man auf einmal, ich weiß es nicht, vielleicht, ich hoffe, es nickt jetzt jemand, dass man irgendwann merkt, oh Mann, krass, ich habe schon mehr gelebt, als mir wahrscheinlich noch bleibt. Und das ist irgendwie komisch. Ja? Das haben wir 15- bis 40-Jährigen noch nicht. Aber irgendwann hat man so eine Grenze im Leben und irgendwann sagt, oh. Ja? Aber wir 15- bis 40-Jährigen haben das meistens noch nicht. Ich würde dir Mut machen, diese Grabrede mal zu machen. Diese persönliche Grabrede. Das kann man ganz strukturiert machen. Ja, dass man sagt, ich schreibe mir das mal in Ruhe auf. Es kann aber auch eine kleine Übung sein, die man mal so zwischen den Weihnachtstagen für sich erledigt. Aber was sollen Menschen am Ende deines Lebens über dich sagen? Wer soll diese Rede halten? Ja, wie sollen die drauf sein? Sollen die dich über den grünen Klee loben, aber das stimmt alles gar nicht? Wie sollen vielleicht, falls du Kinder haben wirst oder Kinder hast, wie sollen die über dich sprechen? Sollen die sagen, Papa war immer nur bei der Arbeit? Ich mache dir Mut, das mal auszuprobieren. Und wenn du über 40 bist, kann man dieses Gebet trotzdem beten. Denn Mose war über 40, als er diesen Psalm geschrieben hat. Aber das, wozu ich euch ermutigen möchte, ist, deinen Schatz weiterzugeben. Ich habe das vor ein paar Wochen mal gesagt. Mit dem Alter, ja, mit der Erfahrung, die man hat, gewinnt man einen Schatz voller Erfahrung. Wenn du über 40 bist, hast du so viele Konflikte durchlebt. Du hast so viele Beziehungen gelebt. Ja, du hast erlebt, welche Krisen kommen können. Vielleicht bist du an manchen Krisen gescheitert, vielleicht an manchen gewachsen. Du hast Kinder bekommen, vielleicht. Und du hast erlebt, wie das ist, die großzuziehen. Und daraus, egal ob es Sachen waren, wo du erfolgreich gewesen bist, oder egal ob es Sachen waren, wo du sagst, oh, ich bin daran gescheitert. Du hast einen Riesenschatz, den du den 15- bis 40-Jährigen weitergeben kannst. Und ich mache dir Mut, dich nicht entmutigen zu lassen. Ja, weil wir 15- bis 40-Jährigen sind manchmal ein bisschen blöd. Wir denken manchmal, wir brauchen keine Tipps mehr, wir wissen, wie das Leben funktioniert. Ja? Ich möchte dir Mut machen, dieses Bild von dem steten Tropfen, der den Stein höhlt, im Kopf zu behalten. Ja? Komm bitte immer wieder zu uns. In Liebe, leg uns die Hand auf die Schulter und gib uns etwas aus deinem reichen Fundus weiter. Denn die Chance, dass du wesentlich weiser bist als ich, ist ziemlich hoch. Ich bin vor ein paar Tagen mit meinem Sohn durch Darmstadt gelaufen. Ja? Es war so richtig so total romantisch. Ne? Ich hatte mein Kind an der Hand, wir standen an einer Ampel und dann guckt er so zu mir hoch und sagt, Papa, weißt du eigentlich, dass Gott viel größer ist als alles andere? Und ich so, Dieser Gott, der viel größer ist als alles andere, geht mit dir in das Jahr 2016. Dieser Gott, der das Universum geschaffen hat und der ewig ist, interessiert sich für dein Leben. Und dieser Gott hat seinen Geist in uns gesandt, damit wir weise leben können. Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Was würde sich in unseren Beziehungen ändern? Was würde sich in unserer Familie verändern, wenn wir dieses Herz voll Weisheit hätten? Was würde sich an unserer Mediennutzung verändern, wenn wir dieses Herz voll Weisheit hätten? Was würde sich in unserer Gemeinde verändern, wenn wir dieses Herz voll Weisheit hätten? Was würde sich in dieser Stadt verändern, wenn wir dieses Herz voll Weisheit hätten? Dieser Gott, der ewig ist, der die Tausenden und Abertausenden von Galaxien geschaffen hat, der steht dir bei in 2016 und er will dir helfen, ein weises Leben zu leben. Lass uns zusammen beten, wir bleiben sitzen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir an Weihnachten sehen dürfen, dass dir diese Welt nicht egal ist und dass für dich selbst unser kleines Leben zählt. Und dass es für dich nicht klein ist, sondern dass du es für so wichtig empfunden hast, dass du deinen Sohn für jedes einzelne dieser Leben gegeben hast. Und dafür wollen wir dir einfach Danke sagen. Und Herr, ich bete jetzt mit uns, beten wir darum, dass du uns bedenken lässt, wie wenig Lebenstage uns bleiben. Und wir beten darum, Jesus, in ganz großem Vertrauen, dass du uns hörst und dass du das erfüllen möchtest, dass du uns ein Herz voll Weisheit geben möchtest. Amen.